Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Bestimmt denken Sie jetzt nicht daran, wenn Sie an der Ostsee Urlaub machen, an das, was da unten liegen könnte, also am Meeresgrund. Was da liegt, ist zum Beispiel Kriegsgerät. Nicht detonierte Minen, Bomben, Torpedos. Nach jüngsten Schätzungen sollen es allein in den deutschen Ostseegewässern vor Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein mindestens 300.000 Tonnen sein. Dazu kommen noch chemische Waffen, was es ja jetzt auch nicht besser macht. Das Problem, die können nicht immer nur noch explodieren, sondern sie sind auch eine Umweltgefahr, einfach dadurch, dass die Metallgehäuse vor sich hinrosten, dann zerfallen und dann dieser Sprengstoff mit seinen giftigen TNT-Verbindungen ins Meereswasser gerät. Silke Hasselmann klärt uns auf.
Die Insel Usedom im Kriegsjahr 1943. In einer einzigen Augustnacht zieht die Royal Air Force die Aktion Hydra durch, um die deutsche Heeresversuchsanstalt für Raketenforschung Peenemünde am Nordzipfel der Vorpommerschen Insel zu zerstören. Hunderte britische Flugzeuge werfen 1400 Sprengbomben, 36.000 Brandbomben und etwa 4.100 Phosphorbomben ab. Doch die meisten verfehlen ihr Ziel. Sie landen, ohne zu detonieren, im küstennahen Wasser zwischen Peenemünde und Trassenheide, wo sie seitdem vor sich herrosten. Doch nicht nur sie zerfallen und entlassen dabei toxische Stoffe ins Ostseewasser, sagt Uwe Wichert von der Arbeitsgruppe Munition im Meer.
Wenn man das alles zusammennimmt, Skagerrak bis St. Petersburg, dann sind dort über 179.000 Minen im Ersten und Zweiten Weltkrieg und auch schon im Krimkrieg gelegt worden. Dort hat die russische Flotte ihren Kriegshafen Kronstadt mit Minen gesichert, damit die Engländer und die Franzosen, also die alliierte Flotte, nicht eindringen konnte. Die Küste Mecklenburg-Vorpommern war besonders im Zweiten Weltkrieg und kurz davor ein ausgedehntes Übungsgelände. Dort ist sicherlich Übungsmunition verwendet worden, es ist aber auch mit einem scharfen Schuss geübt worden. Und hier ist es im Augenblick noch sehr, sehr schwierig, genaue Zahlen festzulegen. Aber man kann also nicht generell sagen, es gibt komplett freie Gebiete.
Das liegt vor allem daran, dass unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg auf Geheiß der Siegermächte massenhaft noch intakte deutsche Kampfmittel im Meer entsorgt wurden. Allein im deutschen Ostseebereich sind 50 Gebiete bekannt und weitere 21 Bereiche verdächtig, munitionsbelastet zu sein. Auf der Suche nach den heutigen Liegeorten durchforstet der pensionierte Kapitänleutnant AD Uwe Wichert damalige Logbücher, Luftaufnahmen, Wetterberichte, Schiffskarten, Funksprüche. Daraus lasse sich mitunter ableiten, wann und wo welche explosive Fracht abgeschossen worden ist, beziehungsweise wo sie vorzeitig über Bord gegangen sein könnte, um die Wege zu den offiziellen Versenkungsgebieten wie Kolberger Heide bei Kiel abzukürzen. Die Erkenntnisse fließen in eine Geodatenbank, die sämtliche Informationen zu Munitionslagern und Fundstellen in der Ostsee sammelt, von Wassertiefe bis Schiffsverkehr.
So, und dieses Instrument versetzt die zuständigen Behörden dann in die Lage zu entscheiden, was mache ich.
Sagt Jens Sternheim vom Umweltministerium in Kiel und meint die Entscheidung zwischen liegen lassen, rausholen oder abdecken auf dem Meeresgrund. Denn die meisten Bomben sind nicht nur immer noch explosiv, sie rosten sich auch in den Zustand einer chemischen Umweltbombe.
Die Chemikalien aus den Munitionskörpern sind sehr giftig, sind krebserregend, reichen sich in der Nahrungskette an und schädigen das Erbgut. Diese Gefahr ist da, allerdings erst, wenn sie austreten, diese Stoffe. Und das hängt zusammen mit der Durchrostung der Sprengkörper.
Auch Jens Greinert vom Helmholtz-Zentrum Geomar versucht, sich einen Überblick über die Umweltfolgen zu verschaffen. Der Meeresbiologe leitet ein Umweltmonitoring-Projekt der deutschen Küstenländer. Ökotoxikologen erforschen dabei in der Kolberger Heide vor allem die Wirkung von freigesetztem TNT-haltigen Sprengstoff.
Das TNT ist eben auch giftig, insbesondere die Umsetzprodukte, die Metabolite, sagen wir dazu. Und die stehen auch im Verdacht, dass sie karzinogen sind. Und wir wissen, das haben wir unsere Experimente gezeigt, dass sie zum Beispiel durch Muscheln aufgenommen werden. Wir bringen Muscheln extra aus in unterschiedlichen Abständen von Hotspots, nennen wir die. Also große Minenberge, es sind wirklich Berge, 30 Meter lang, 9 Meter breit, 1,50 Meter hoch, liegen dann 80 solche Minen auf dem Haufen, wo zum Teil auch das TNT schon frei liegt.
Wie andere sogenannte sprengstofftypischen Schadstoffe werde auch das TNT durch Strömungen und Sediment förmlich abrasiert, ergänzt der Meeresbiologe.
Also aberodiert, verteilt sich als kleines Partikelchen, wird dann auch weiter verteilt durch die Bodenströmung und kann dann auch von Muscheln sowohl als gelöste als auch partikuläre Form aufgenommen werden. Das Problem ist, wenn man es durch Muscheln aufnimmt, dann gibt es auch Fische, die Muscheln fressen. Dann gibt es auch Menschen, die die Fische essen. Und so kann das eigentlich die Nahrungskette hochwandern.
Mittlerweile ist auch bekannt, dass sich TNT gern an Mikroplastikpartikel bindet, die ihrerseits in wachsendem Maße in die Meere und in die dortigen Nahrungsketten gelangen. Algen wiederum können das TNT durchaus verstoffwechseln. Doch die dabei entstehenden Abbaustoffe wirken noch giftiger als das TNT selbst. Beides lagert sich in der Leber der Meerestiere ab. Forscher vom Hamburger Thünen-Institut für Fischereiökologie stellten fest, als sie eine Plattfischart in einem besonders munitionsbelasteten Bereich der Kieler Außenförde untersuchten, 25% der Fische wiesen Lebertumore auf. In 3 Vergleichsgebieten in der Ostsee lag die Tumorrate bei unter 5%. Unterdessen entwickelten Wissenschaftler wie Anja Eggert am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde Computermodelle. Damit errechnen sie, wohin es sprengstofftypische Schadstoffe wie TNT in welcher Konzentration und in welchem Tempo treibt. Für eine realitätsnahe Simulation füttern sie ihre Rechner mit zahlreichen Daten wie Strömungsgeschwindigkeit in einem konkreten Ostseegebiet, Sauerstoffgehalt, Wassertemperatur, Lösungsgeschwindigkeit von TNT. Dann könne man viele Annahmen treffen.
Vielleicht liegen da 100 Bomben, 5 davon sind verrostet und 1 Quadratmeter TNT liegt offen. Oder vielleicht liegen da 1000 Bomben. Also wir können also für diese ganzen verschiedenen Szenarien können wir das rechnen. Und genauso gut kann es nachher auch heißen, da ist noch ein ganz anderes Versenkungsgebiet. Wo strömt das hin? In welchen Konzentrationen, wie gesagt? Oder auch nochmal rückwärts gedacht, wenn irgendwie vielleicht im Rahmen des Umweltmonitorings später festgestellt werden, hier sind aber auch hohe Konzentrationen, dass wir auch zurückrechnen können, wo kommen die denn her?
Auch das soll Politik und Verwaltung dabei helfen, richtige Entscheidungen im Umgang mit dem Giftmüll auf dem Ostseegrund zu treffen. Noch gibt es keine amtlich festgelegten Schwellenwerte als Handreichung dafür, ab welcher Konzentration TNT und seine Abbauprodukte als gesundheitsschädigend für den Menschen zu betrachten sind. Mit Blick auf die kommende Ostsee-Urlaubssaison gibt der Meeresbiologe Jens Greinert Entwarnung, die TNT-Konzentration liege im Piktogrammbereich. Noch.
Es sind homöopathische Konzentrationen und ein Schluck Ostseewasser hat, glaube ich, noch keinem geschadet. Es hat ja auch die letzten 70 Jahre, sind ja nicht die Leute mit TNT-Vergiftung irgendwie an Land gekommen und gesagt, ich weiß nicht, was mit mir ist, das ist ja nicht passiert. Das Problem ist aber, dass wir sehen, dass die Munition sich immer weiter auflöst, also die Metallhüllen einfach wegrosten und irgendwann werden alle aufgelöst sein, vielleicht nicht in 5 Jahren, vielleicht nicht in 10 Jahren, aber in 20, 30, 40, 50 Jahren. Das Problem geht nicht weg.
Allein vor der deutschen Ostseeküste liegen schätzungsweise 300.000 Tonnen nicht detonierte Kampfmittel. Deren systematische Bergung wollte keine der bisherigen deutschen Regierungen anpacken. Und frei nach dem Motto Wasser drüber scheut der Bund auch heute die inzwischen enorm gestiegenen Gefahren und Kosten. Doch das Zeitfenster für ein Abtragen der langfristig explosiven Giftmüllhalden auf dem Meeresgrund schließt sich.
Die giftige Brühe am Meeresgrund. Silke Hasselmann hat für uns recherchiert.